Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers.
Hallo und guten Abend Ihnen allen. Fußball-Deutschland feiert heute mit Frankfurt. Und Frankfurt feiert sowieso. Die Eintracht hat den Pokal in der Europa League und sie ist gemeinsam mit ihm jetzt im Moment wieder zu Hause angekommen. Das sind Live-Bilder vom Frankfurter Römer. Ein Meer von Emotionen. Jetzt im Moment, in diesem Moment, in dem sich die Mannschaft auf dem Balkon ihren Fans zeigt, die stundenlang warten mussten in Frankfurt, in brütender Hitze und durch Gewitterregen hindurch. Wir gehen gleich live auf den Frankfurter Römer. Ein Europapokalsieg ist tausendmal besser als Sex, sagt Eintracht-Präsident Peter Fischer und liefert folgende Erklärung gleich hinterher, weil diese Pokale gibt es verdammt, verdammt selten. Das stimmt. Es sind exakt 42 Jahre nach dem Eintracht-Triumph im UEFA-Cup 1980. Es ist ein sportlicher und finanzieller Quantensprung für den Traditionsverein und er bringt der Bundesliga neues internationales Renommee. Kurz, das war ein Fußballfest, das auch nicht Hessen begeistert. Peter Theisen, ZDF Frankfurt.
Es ist der magische Moment, dem Fußball Frankfurt so lange entgegengefiebert hat. Der Pokal ist zurück nach 42 Jahren. Kapitän und Trainer tragen ihn ins Frankfurter Rathaus. Rückklapp, als Raphael Boré den entscheidenden Elfmeter zum Titelgewinn versenkt. Da brechen alle Dämme. In Sevilla bei der Mannschaft und bei den 50.000 feiernden Fans beim Public Viewing im Frankfurter Waldstadion. In der Nacht verwandeln die Fans die Frankfurter Innenstadt in eine einzige Feiermeile. Und so mancher blieb die ganze Nacht auf und sichert sich heute Morgen auf dem Römerberg schon seinen Platz für den Empfang der Europapokalhelden.
Kurz vor dem Herzinfarkt, aber wir haben es gerockt. Und deswegen sind wir heute hier.
Ganz klasse.
Spannend von der ersten bis zur letzten Minute.
Der Hammer. Das Beste, was ich je erlebt habe. Ja, wirklich. Wir haben den Europapokal.
Um 17:45 dann landet der Europa-League-Sieger auf dem Frankfurter Flughafen. Trainer und Kapitän mit dem 15 Kilo schweren Pokal. Im Autokorso geht es nur ganz langsam Richtung Stadtmitte, denn immer wieder halten begeisterte Fans den Konvoi auf. Auch ein heftiger Regenguss zwischendurch tut der Stimmung auf dem Römerberg keinen Abbruch. Zwölftausend Kehlen singen und schreien alleine auf dem Römerberg um die Wette. Wie viele Fans insgesamt in der Stadt sind, keiner weiß es genau. 100 oder 200.000, sie wirbeln den Zeitplan des Triumphzugs jedenfalls ordentlich durcheinander. Doch das scheint niemanden wirklich zu stören. Und dann zeigen sie sich und den Pokal endlich, den seit Stunden wartenden Fans. Die Party in Frankfurt, sie hat gerade erst begonnen.
Wir sind alle Helden. Ohne die Zuschauer hätten wir das nicht geschafft. Wir alle sind das, sagt Torhüter Kevin Trapp. Und auch das ist wahr. Markus Wolsifer ist am Frankfurter Römer für uns live. Markus, wir alle sind das. Das ist jetzt im Moment zu spüren, oder?
Absolut. Das ist eine Gemeinschaft, wie man sie in der Fußball-Deutschland, in Europa kaum kennt. Tausende Fans hier, das sollen 13.000 sein. Mehr dürfen gar nicht rein. Und um 21.35 Uhr war es soweit. Da betrat die Mannschaft den Balkon. Und dieser ohrenbetäubende Lärm hat sich noch einmal intensiviert. Gestern im Stadion waren wir, da war es schon richtig laut. Aber dieser Moment nach 42 Jahren hat die Eintracht-Szene so beflügelt, dass es heute wirklich noch die ganze Nacht dauern wird. Wir sind gespannt, wie lange sie durchhalten. Vorhin war noch schlechtes Wetter. Es hat geregnet, es hat gewittert. Sie haben alle durchgehalten für diese Mannschaft auf diesem Balkon.
Markus Wolsifer live am Frankfurter Römer, ganz herzlichen Dank und viel Spaß noch in dieser weiteren durchwachten Nacht in Frankfurt. Wir freuen uns alle mit euch über den Europapokalsieg. So hat der Bundeskanzler der Eintracht gratuliert. Mehr Relevanz dürfte das haben, was Olaf Scholz heute im Bundestag gesagt hat. Wir lassen niemanden allein. Das kann man als Versprechen nehmen, vor allem für Menschen mit geringem Einkommen. Der Staat werde die steigenden Preise im Zuge des Ukraine-Krieges abfedern. Konkrete neue Vorhaben dazu kündigte er nicht an. Der Krieg war heute Thema einer Regierungserklärung des Kanzlers, einer Debatte im großen Plenarsaal. Er war auch Thema in den Räumen des Parlaments, die nicht im Scheinwerferlicht stehen. Und gerade dort ganz besonders eindrücklich, wie Andreas Künast jetzt zeigt.
Ich bin schon, ich kann Ihnen sagen, ungefähr 75 Tage im Krankenhaus.
Hanna Polonska will wieder gehen, will wieder leben und sie will ihre Geschichte erzählen, wie sie zu fliehen versuchten aus Butscha, sie, ihr Mann und der Hund. Voller Angst und voller Hoffnung auf das entscheidende bisschen Glück.
Wenn zum Beispiel ein paar Autos die Stadt verlassen wollten und einige von diesen Autos wurden beschossen, einige nicht. Also das war wie im Lottospiel. Ziemlich schrecklich und grausam.
Aus ihrem Krankenzimmer ist Hanna in Raum 5114 des Bundestags geschaltet. Sie berichtet per Zoom-Konferenz, wie die Russen ihr Auto beschossen. Anton war sofort tot. Ihr ungeborenes Kind, einen Jungen, hat sie später verloren. Die deutsch-ukrainische Parlamentariergruppe fragt, ob Hanna eine Botschaft hat, eine Botschaft an Deutschland. Die Antwort ist nicht überraschend.
Ich bin keine Fachfrau in dieser Hinsicht, bestimmt. Ich bin einfach Lehrerin. Aber für das Ende des Krieges sind Munition und Ausrüstung ausschließlich wichtig.
Dass die Bundesregierung aus der Ukraine um Waffen gebeten wird, ist nicht unumstritten, wird 5 Stunden früher, 5 Stockwerke tiefer der deutsche Kanzler sagen. Olaf Scholz wird von Diskussionen im Wahlkreis sprechen, von Briefen von Bürgern, denen die Unterstützung zu weit geht.
Ich will daher eines ganz deutlich sagen. Einem brutal angegriffenen Land bei der Verteidigung zu helfen, darin liegt keine Eskalation.
Scholz hat recht, sagt der Oppositionsführer. Nur was er sage, passe nicht zu dem, was er tut. Der Bundeskanzler treibe ein doppeltes Spiel.
Die Wahrheit ist doch, dass aus Deutschland in den letzten Wochen so gut wie nichts an Waffen geliefert worden ist. Wir wissen es doch, wir können doch die Dokumente einsehen, es wird praktisch nichts geliefert.
Die Hauptverantwortung trage die Verteidigungsministerin, deren Entlassung Merz fordert. Während für die Union Scholz und seine SPD die Ukraine zu wenig unterstützen, ist es der Linken und der AfD zu viel.
Wer nach Kiew fährt, muss auch nach Moskau fahren, um Gesprächsfäden wieder aufzunehmen. Beschreiten Sie bitte den Weg der Vernunft. Vielen herzlichen Dank.
Gespräche mit Moskau, Verhandlungen mit dem Regime um Wladimir Putin? Für Hanna Polonska ist der Gedanke unerträglich.
Mein Mann ist tot und nicht nur mein. Also viele Menschen sind tot. Und für diese Verbrechen sollte Russland zur Rechenschaft gezogen werden.
Hanna Polonska will wieder leben, will wieder auf eigenen Beinen stehen, genau wie ihr Land. Auf Hilfe werden beide noch lange angewiesen sein.
Die Côte d'Azur liegt ziemlich weit weg von der Ukraine. Gefühlt noch mal viel weiter, wenn in Cannes die Stars und Sternchen des Kinos mit Champagner, Austern und rotem Teppich beschäftigt sind. Und dennoch kommt das wichtigste Filmfestival der Welt nicht vorbei am Krieg im Osten Europas. Auch deshalb, weil dort ukrainische und russische Filme aufeinandertreffen, ukrainische und russische Filmemacher. Cannes wird geradezu gezwungen, eine Diskussion zu führen, der wir uns alle stellen müssen, über Krieg und Kultur, Boykott und Toleranz. Sabine Schulz.
Auch in Cannes ist Putins Angriffskrieg präsent. 4 ukrainische Filme werden gezeigt, doch gleich zu Beginn sorgt ein russischer Film für Streit. Zumindest seine Anwesenheit. Kirill Serebrennikov, international gefeierter Film- und Opernregisseur aus Russland. Ein Freigeist, der im eigenen Land unter Beschuss steht, von Putins Regime mit absurden Klagen aus dem Verkehr gezogen, verhaftet, Prozesse, jahrelang Hausarrest, Reiseverbot. Seine Cannes-Premieren wurden zu Protestaktionen. Dabei sein konnte er nie. Anfang des Jahres konnte er überraschend endlich sein Land verlassen, lebt seitdem in Berlin und ist zum ersten Mal in Cannes. Nicht alle freuen sich darüber. Wir fordern das Festival auf, die kulturelle Zusammenarbeit mit Russland einzustellen, mit allen russischen Künstlern und Filmemachern, bis Russland sich vom Gebiet der Ukraine zurückzieht und für die Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht wird. Das heißt, keine Vorführung von russischen Filmen und keine russischen Filmemacher. Man hört sie immer öfter, die Forderung nach dem Kulturboykott. Doch träfe sie auch kritische Stimmen, die selbst unter Putins Repressalien leiden. Das Festival hat eine klare Haltung. Offizielle regierungstreue Vertreter Russlands sind nicht zugelassen. Doch das gilt nicht für russische Künstler und Journalisten, die das Land verlassen haben. Kirill Serebrennikov ist der Ansicht, wenn er Russland nicht verlassen hätte, hätte er sich zum Komplizen dieses Krieges gemacht. Dialog oder pauschale Bestrafung, es sind Fragen wie diese, die in Cannes diskutiert werden. Mein Film ist ein unabhängiger russischer Film ohne Geld von der Regierung. Alle, die diesen Film gemacht haben, sind vehement gegen den Krieg. Jeder Film, jede Form von Kunst oder Theaterproduktion ist ein Statement zum Wert des Lebens und ist das Gegenteil von diesem Krieg.
And it's quite opposite to the idea of war.
Ein Krieg, der auch in Cannes präsent ist. Der Dokumentarfilm Mariupolis 2 zeigt die Zerstörung und das Leid der Menschen in Mariupol. Der Filmemacher Mantas Kvederadichus wurde Anfang April bei den Dreharbeiten von der russischen Armee getötet. Seine Verlobte, die Ukrainerin Hanna Bilaprova, hat das Material gesichert und den Film geschnitten. Wir wollen sein Vermächtnis und sein Leben als Filmemacher ehren. Ein bewegender Moment, eine etwas andere Premiere in Cannes, wo sich das Weltgeschehen spiegelt.
Nicht nur beim Film läuft die Diskussion. Macht es Sinn, wenn Musikfestivals jetzt Tschaikowski vom Spielplan nehmen? Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Erstmal heute hier an diesem Tag, Hanna, jetzt und die erste Nachrichtenübersicht.
Ganz genau. Und die beginnt mit einer Nachricht aus dem hohen Norden Deutschlands. In Schleswig-Holstein ist eine Weiterführung des Jamaika-Bündnisses vom Tisch. Das ist das Ergebnis eines ersten gemeinsamen Sondierungsgesprächs von CDU, Grünen und FDP. Die Grünen teilten mit, dass sie die Gespräche beendet hätten, da es keine gemeinsame Basis für eine Koalition gäbe, in der einer der Partner nicht gebraucht werde. Jamaika war die erklärte Wunschkoalition von Ministerpräsident Günther. Und das, obwohl die CDU auch allein mit FDP oder mit Grünen eine Regierungsmehrheit hätte. Nachdem Finnland und Schweden ihre Beitrittsanträge zur NATO eingereicht haben, ist jetzt das Bündnis am Zug. Doch noch immer stemmt sich die Türkei gegen eine Aufnahme. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, dass die Mitglieder auf die Bedenken Ankaras eingehen würden und dass er eine schnelle Entscheidung erwarte. US-Präsident Biden empfing heute Schwedens Ministerpräsidentin und den finnischen Präsidenten in Washington. Beiden Ländern sagte er seine Unterstützung für die Aufnahme zu. Um sehr viel Geld für die Ukraine ging es heute beim G7-Finanzministertreffen in Königswinter bei Bonn. 15 Milliarden Euro benötigt das Land in den kommenden 3 Monaten, um die Ausgaben im Staatshaushalt decken zu können. Deutschland will sich mit 1 Milliarde Euro beteiligen. Die USA werden voraussichtlich etwa 7,5 Milliarden beisteuern. Zudem hat der US-Senat vor wenigen Stunden einem weiteren Hilfspaket für die Ukraine zugestimmt und so 40 Milliarden US-Dollar auf den Weg gebracht. Gerhard Schröder werden Teile seiner Sonderrechte als früherer Bundeskanzler entzogen. Das hat heute der Haushaltsausschuss des Bundestags entschieden. Davon ist Schröders Büro betroffen, genauso wie seine Mitarbeiter. Begründet wird der Schritt damit, dass Schröder keine Verpflichtung mehr aus seinem ehemaligen Amt wahrnehme. Gleichzeitig stimmte das EU-Parlament dafür, den Altkanzler wegen seiner Verbindungen zu russischen Staatskonzernen auf die EU-Sanktionsliste zu setzen. Sollte dies tatsächlich geschehen, könnte die EU das Vermögen Schröders einfrieren. Der Bundestag will in einer Sitzung bis nach Mitternacht zahlreiche Gesetze verabschieden. Aktuell geht es um das 9-Euro-Ticket, das ab dem 1. Juni gelten soll. Bereits beschlossen ist die weitreichende Streichung von Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger. Nur bei wiederholten Meldeverstößen können Leistungen gekürzt werden. Zudem hat das Parlament Entlastungen wegen der Corona-Pandemie verlängert. So kann auch dieses Jahr bei der Steuer die Homeoffice-Pauschale geltend gemacht werden. Für Pflegekräfte hat der Bundestag einen Bonus von bis zu 2.500 Euro beschlossen. An einer Schule in Bremerhaven sind am Morgen Schüsse gefallen. Dabei ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Ein 21-jähriger Mann war gegen 9.15 Uhr während der Abiturnachprüfung mit einer Armbrust und einer Schreckschusspistole in das Gymnasium eingedrungen. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden. Über die Hintergründe der Tat ist laut Polizei bisher noch nichts bekannt. Bislang schweigt der Festgenommene.
Blitze, Donner, dunkler Himmel, das ist die Situation heute Abend in Teilen Deutschlands, gerade im Westen. Am Nachmittag gab es bereits Warnungen des Deutschen Wetterdienstes für Nordrhein-Westfalen vor schweren Gewittern und heftigem Starkregen. Während die allermeisten von uns dann alarmiert nach oben schauen und hoffen, es werde vorbeigehen, sind solche Warnungen allein bereits für die Menschen im Ahrtal etwas ganz anderes. Sie wissen, was passiert, wenn es nicht vorbeigeht. Wenn Menschen deshalb sterben und Existenzen vernichtet werden. Sie haben das erlebt. Und es ist nicht mal ein Jahr her. Julia Schröter.
Stoßstange an Stoßstange. Seit 7 Uhr stehen sie Schlange vor dem Betriebshof in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das begehrte Gut, Sandsäcke. Die Männer vom Ordnungsamt, die aufpassen, sind über den Andrang nicht überrascht.
Und nach der Schadenslage, die hier im Ahrtal war, ist natürlich klar, dass die Bevölkerung ein bisschen Angst hat und ein bisschen sensibel alle sind. Und das ist dann schon klar, dass sie entkommen, was haben wollen.
Auf dem Betriebshof angekommen, geht alles wie am Schnürchen und nach dem Drive-In-Prinzip. Zuerst werden die Personalien aufgenommen, damit niemand mehrmals abholt. Dann Kofferraum auf, Sandsäcke rein. Jeder Privathaushalt bekommt 10, Gewerbetreibende 30. Klappe zu, fertig. Abgefüllt werden die Säcke ein paar Meter weiter. 10 Kilo kommen in jeden Sack. Unermüdlich verknotet von Bauhofmitarbeitern und Freiwilligen vom Helfershuttle. Auch Sascha Spessert und Jens Hillmann haben Sandsäcke geholt. Auch sie sind freiwillige Helfer, die seit Monaten im Ahrtal unterstützen. Besonders unter ihre Fittiche genommen haben sie eine Kneipenwirtin, die in der Flut vergangenen Juli schwer gelitten hat.
Die junge Frau ist die Besitzerin des Ladens, die ist schon seit 2 Tagen fix und fertig, weil es Montag hier auch nicht so glimpflich gelaufen ist. Die ganze Straße war voll mit Wasser. Hier waren mehrere Löschzüge, die ausgepumpt haben.
Jetzt reden möchte sie nicht. Zu schmerzlich. Immerhin, dass jetzt Sandsäcke im Haus sind, ist eine kleine Beruhigung.
Wir stellen die heute Abend oder heute Nachmittag hier vor den 2 Türen, damit auf jeden Fall da kein Wasser mehr reinkommt. Und wir haben hier vorne einen Schacht, der zum Keller geht. Da kam extrem viel Regen in letzter Zeit rein und dadurch läuft der Keller dann wieder voll. Und das wollen wir einfach umgehen damit.
Rüsten für die womöglich nächste Flut. Dabei sind die traumatischen Erinnerungen an den vergangenen Sommer bei den Betroffenen noch so präsent.
Es gibt Situationen, die ich von Betroffenen erzählt bekommen habe. Die fahren mit ihrem Auto in die Waschstraße rein. Der Mann kriegt eine Panikattacke, nur in der Waschstraße schon. Ja? Dann könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, wenn jetzt hier wieder Wasser auf der Straße steht. Dann sieht das auch ein bisschen ganz anders aus. Weil ich glaube, hier schläft keiner diese Nacht ruhig.
Zurück zum Betriebshof. Allein gestern haben sie hier 4.000 Sandsäcke ausgegeben. Heute dürften es mindestens genauso viele sein. Es ist wenig, was man selber tun kann, aber immer noch besser, als einfach nur hilflos auf das Unwetter zu warten.
Abfahrt! Hammer?
Ja.
Und heute Abend wieder Regen im Ahrtal. Der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat seine Bürger gewarnt vor dem, was kommen könnte. Guido Orten sagt, wir werden gemeinsam auch dieses Starkregenereignis meistern. Aber, und das weiß ich sehr gut, wir fühlen anders dabei. Die aktuelle Wetterlage gleich nach dieser Sendung bei uns hier ausführlich im ZDF. Das höchste deutsche Gericht hat heute eine Abwägung getroffen, so wie es immer abwägen muss, wenn Grundrechte beeinträchtigt sind. Es ging heute um die Grundrechte von allen, die im Gesundheitsbereich und in der Pflege arbeiten. Ist die Corona-Impfpflicht für Sie rechtens? Das Verfassungsgericht sagt ja. Damit dürfte ein langer, bitterer Streit erstmal zu Ende sein, zumindest juristisch. Und auch ganz praktisch ist die Lage rund um die Impfpflicht fürs Pflegepersonal deutlich entspannter als von vielen befürchtet, zeigt Christian von Rechenberg.
Das Massieren tut gut. Es lenkt Frau Pauli ab von ihren Sorgen. Frau Pauli, das ist die Sozialbetreuerin. Sie hat als eine der ersten in Deutschland Post vom Gesundheitsamt bekommen. Soll innerhalb 14 Tagen nachweisen, dass sie geimpft oder genesen ist. Sonst droht Bußgeld. 2.500 Euro.
Und merke schon eine große Belastung, weil natürlich ein Druck da drauf liegt. Und ich natürlich auch Existenzängste habe.
Frau Pauli hat aber auch Angst vor dem Impfstoff. Eine schwierige Situation, denn sie hat im Pflegeheim St. Hedwig in Wittenburg dauernd engen Kontakt zu Alten und Menschen mit Vorerkrankungen. Für die kann Covid schnell lebensbedrohlich werden. Impfungen wirken bei ihnen weniger gut. Zugleich sind sie auf die Nähe anderer angewiesen. Der Staat muss sie ergo besonders schützen, stellt das Bundesverfassungsgericht heute klar. Dem hohen Gesundheitsrisiko von geschwächten Menschen stehe ein deutlich geringeres Impfrisiko der Pflegenden gegenüber. Lob vom Gesundheitsminister.
Ich hatte mit diesem Ergebnis gerechnet. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, all den Einrichtungen zu danken, die diese Impfpflicht umgesetzt haben. Das war eine großartige Leistung.
Dabei haben die Einrichtungen noch gar nicht so viel umgesetzt, bisher eher ans Personal appelliert. Offenbar ist tatsächlich nur ein geringer Teil der Pflegenden in Deutschland ohne Impfung. In Schleswig-Holstein ergab eine ZDF-Stichprobe nur 3%. In Nordrhein-Westfalen knapp 10%. Nur Sachsen fällt mit mehr als 30 aus der Reihe. Als die Impfpflicht für Pflegende Ende letzten Jahres gesetzt wurde, befürchteten viele den Pflegekollaps. Ausfälle gab es auch, aber weniger als gedacht.
Hier werden Bußgelder verhangen momentan. Es werden noch keine Berufsverbote tatsächlich adressiert. Das können wir uns auch tatsächlich gar nicht leisten, weil wir sonst in Versorgungsengpässe rutschen. Ich denke, das weiß der Gesetzgeber.
Tatsächlich prüft das Gesundheitsamt jeden gemeldeten Einzelfall. Das kann dauern. Solange können Pflegende weiterarbeiten, sich impfen lassen oder mit dem Arbeitgeber nach Auswegen suchen. Andere Abteilung oder mehr Schutzkleidung. Bei Frau Pauli ist all das schwierig.
Es geht nicht, dass einer, der in der Pflege beschäftigt ist, keinen Kontakt zu dem zu Pflegenden hat. Also das kann nicht funktionieren. Und ich kann ihm also keine andere Arbeit hier in der Einrichtung anbieten.
Würde der Leiter aber gerne, denn Fachkräfte wie Frau Pauli sind wertvoll. Er hat Sorge, sie zu verlieren.
Ich werde bei meiner Entscheidung bleiben und werde möglicherweise dann die Arbeit verlieren. Obwohl ich sehr gerne hier arbeite und das mit Leib und Seele tue. Und es wäre schon ein sehr großer Einschnitt in meinem Leben.
Frau Pauli hat erstmal Widerspruch eingelegt. Ein langes Verfahren könnte ihr und der Einrichtung helfen. Ende des Jahres läuft die Impfpflicht nämlich aus.
Und um eine andere wichtige Berufsgruppe geht es jetzt bei dir, Hanna.
Ja, Christian, es waren zähe Tarifverhandlungen, bei denen es um die Zukunft von 330.000 Beschäftigten in Kitas und sozialen Einrichtungen ging. Am Ende steht jetzt eine Einigung. Die Gewerkschaft Verdi zeigt sich auch zufrieden damit. Allerdings, Valerie Haller, es gibt ein nicht ganz unwichtiges Aber.
Ja, ein wichtiges Ziel für die Beschäftigten ist ja die Entlastung. Das fordern die Gewerkschaften schon seit Jahren. Jetzt sollen die Beschäftigten tatsächlich mehr freie Zeit bekommen. Aber grundsätzlich fehlt Personal und irgendjemand muss ja die Arbeit machen, wenn Mitarbeiter mehr Freizeit haben. Also da wird man sehen müssen, ob die neuen Zusagen reichen, um den Job attraktiver zu machen, Wechselwillige zu halten und auch neue Kräfte anzuziehen. Jetzt aber dürfen sich Erzieher in kommunalen Kitas und Beschäftigte in sozialen Berufen erstmal auf mehr Geld und Freizeit freuen. Die Einigung im Tarifstreit sieht 2 zusätzliche freie Tage und 2 weitere optionale Tage gegen freiwillige Gehaltseinbußen vor. Ab Juli sollen Erzieher monatlich 130 Euro und Sozialarbeiter 180 mehr bekommen. Zudem soll Berufserfahrung künftig auch stärker honoriert werden. Die Gehälter steigen also schneller als bisher, werden den allgemeinen Stufen im öffentlichen Dienst angepasst. Verdi will seine Mitglieder bis Juni noch über die Tarifeinigung abstimmen lassen. Aber es gilt schon als sehr wahrscheinlich, dass der Vertrag angenommen wird. Und die nächsten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, die stehen schon im Januar an. Die kommunalen Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst können dann auf weitere Verbesserungen hoffen.
Danke, Valerie. Nach Frankfurt. Die Führungsetagen großer deutscher Unternehmen sind noch immer eine Männerdomäne. Das zeigt eine aktuelle Studie der Albright-Stiftung. Dabei schneiden Familienunternehmen besonders schlecht ab. In den Geschäftsführungen der 100 größten familiengeführten Firmen lag der Frauenanteil bei 8,3%. Bei den DAX-Konzernen sind es doppelt so viele, nämlich 14,3%. Laut Albright-Stiftung würden Börsenunternehmen bei der Nachbesetzung von Stellen systematisch Frauen rekrutieren, Familienunternehmen dagegen nicht. Es gibt eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor verbreiteten, starken, teils schweren Gewittern. Niko Kovac kehrt zurück in die Bundesliga und wird neuer Trainer des VfL Wolfsburg. Laut Medienberichten übernimmt er die Funktion mit sofortiger Wirkung und folgt auch Florian Kohfeldt, der am Sonntag überraschend entlassen worden war. Kovac war zuletzt Trainer beim AS Monaco. Zuvor gelang ihm als Chefcoach beim FC Bayern 2019 der Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und DFB-Pokal.
Evangelos Odysseas Papathanasiou ist tot. Der Name allein wird Ihnen möglicherweise wenig sagen, aber wenn Sie gleich hören, was er geschaffen hat an zeitloser Melodie, dann ist alles klar. Vangelis, der Mann aus Athen, war ein Pionier elektronischer Musik. Er wurde mit Filmhits weltberühmt, hat einen Oscar gewonnen, hier für dieses Chariots of Fire. Er hat fürs Ballett komponiert, für Fußball-Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Meine Musik versucht nicht Emotionen hervorzurufen, wie Freude oder Schmerz. Ich arbeite für den Moment, um ein Bild zu begleiten. Tausende Bilder gehen uns dabei durch den Kopf. Und dazu jetzt die Trauer um einen, der nie viel Aufhebens um seine Person wollte. Er lebte in der Musik. Vangelis wurde 79 Jahre alt. Das war unsere Welt an diesem Donnerstag. Ich lege Ihnen die Kollegin Maybrit Illner ans Herz. Jetzt gleich Krieg in der Ukraine. Was will der Westen erreichen?
Außerdem empfehlen wir Ihnen unser Heute-Journal-Update gegen 0.30 Uhr mit Nazan Gökdemir.
Von uns allen hier im Heute-Journal einen angenehmen Abend.
Tschüss.
Ja, guten Abend zum Wetter heute Abend. Es ist noch einiges los im Land. Heute gab es ja den ersten Teil einer Schwergewitterlage. Eine richtig lange Gewitterfront ist quer über das Land gezogen heute Nachmittag. Und aktuell liegt der Regen dieser Front auch noch bis hinauf an die Ostsee. Die kräftigsten Gewitterentwicklungen, die finden wir aktuell aber im Norden Bayerns dann auch mit Hagel hier in Weiß. Das geht in der ersten Nachthälfte jetzt auch erst einmal so weiter. Dann aber zieht dieses auslösende Tief über die Ostsee hin ab. Das größte Unwetterpotenzial, das entwickelt sich dann morgen mit diesem zweiten kleinen Tief. Aber der Reihe nach. Wenn die Gewitter nun im Norden Bayerns in sich zusammengefallen sind, steigen dafür gegen morgen das Gewitterrisiko im Westen des Landes etwas an, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Und diese Gewitter, die beschäftigen uns dann auch morgen Vormittag noch hier über der Mitte des Landes. Ansonsten ist es aber erstmal freundlich und trocken am Vormittag. Gegen Nachmittag, da gibt es dann aber eine große Gefahrenzone in einem breiten Streifen hier über der Mitte des Landes. Und vor was warnen wir da? Nun, das sind zum einen Starkregen mit über 40 mm in ganz kurzer Zeit. Das kann lokal zu Überflutungen führen. Dann Hagelbruch durch große Hagelkörner und Orkanböen sind in diesen Gewittern. Und auch Tornados können wir nicht ganz ausschließen. Das Ganze beginnt am Nachmittag im Westen des Landes, vor allem in Nordrhein-Westfalen. Gegen Abend geht es dann aber auch in Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt rund. Passen Sie auf sich auf.